Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Schwerpunkt der Sendung ist der Rettungsplan der US-Regierung für die Finanzindustrie. Wir sagen, was schon bekannt ist davon. Wir schalten an die Wall Street, vergleichen mit früheren Krisen und wollen wissen, wie stark Russland schon angesteckt ist. Und schließlich der Kommentar zu all dem. Weitere wichtige Themen des Tages: Der Bundesrat will den Kündigungsschutz für Bundesangestellte auf ein Minimum herunterschrauben. In China weitet sich der Milchskandal aus und legt Schwachpunkte in der gesamten Lebensmittelkontrolle bloß. Ruanda erhält als erster Staat der Welt eine Frauenmehrheit im Parlament und Bayern im Wahlkampf. Alles dreht sich um die Zahl 50. Bleibt die CSU Mehrheitspartei oder geht im Freistaat eine Epoche zu Ende? Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Hans Ineichen. Zum Schluss einer wilden Börsenwoche drehten die Aktienkurse heute deutlich ins Plus. Die Rettungspläne der US-Regierung für das amerikanische Bankensystem lösten vor allem bei den Finanztiteln ein wahres Kursfeuerwerk aus. Barbara Wittmer.
US-Finanzminister Henry Paulson hat zusammen mit der Notenbank und der Politik ein Rettungspaket von mehreren hundert Milliarden US-Dollar geschnürt, um so die angeschlagenen Finanzinstitute zu retten. Heute Nachmittag hat er erste Details des Rettungsplanes vorgestellt. Über das Wochenende sollen die Gesetzesvorlagen im Einzelnen ausgearbeitet werden. Das Ziel ist klar. Die Banken sollen ihre giftigen Papiere in eine staatliche Gesellschaft auslagern können, mit der Hoffnung, dass das Vertrauen in die Branche zurückkehrt. Mit der Rettungsaktion verschieben sich milliardenteure Risiken aus den Bilanzen der Finanzinstitute zum Staat. Was das Rettungspaket die US-Steuerzahlerinnen und Steuerzahler kosten wird, ist noch offen. Sicher ist, die Börsen reagierten begeistert, als die Pläne gestern Abend in groben Zügen bekannt wurden. Die Aktienkurse legten deutlich zu. In Asien schlossen die Börsen heute Morgen deutlich im Plus und die europäischen Börsen starteten mit starken Kursgewinnen. Vor allem die Finanztitel, allen voran die UBS-Aktien, hoben ab. Sie gewannen über 30%. Heute Nachmittag hat dann auch die US-Börse deutlich fester eröffnet. Sie gewann bereits in den ersten Handelsminuten an Fahrt. Zurzeit sind die Börsianer dabei, die Details des Rettungspaketes in ihre Zukunftserwartungen einzubauen und unter den neuen Gesichtspunkten die Unternehmen zu bewerten.
Barbara Wittmer mit dem Wichtigsten zur Stunde aus der Finanzwelt und von den Börsen. Wir kommen im zweiten Teil der Sendung ausführlich auf das Thema zurück. In der Schweiz hat sich heute auch der Bundesrat zu den Turbulenzen auf den internationalen Finanzmärkten geäußert. Er sieht für die Schweiz keine Probleme. Dazu mehr in den Meldungen jetzt mit Roger Brendlin.
Der Bundesrat sieht die Schweizer Wirtschaft auf einem soliden Fundament. Die Grossbanken hätten ausreichend Eigenkapital und es gebe nach wie vor keine Anzeichen dafür, dass die Entwicklung der Unternehmen beeinträchtigt werden könnte, erklärte Bundesratssprecher Sick vor den Medien. Zu den Plänen der US-Regierung, eine Auffanggesellschaft für die angeschlagenen Finanzinstitute zu gründen, wollte sich der Bundesrat nicht äußern. Laut Finanzminister Merz sei es noch zu früh, die Auswirkungen auf die europäischen Märkte zu analysieren. Das Geld bei den Pensionskassen dürfte bald weniger Zinsertrag einbringen. Der Mindestzinssatz soll nämlich gesenkt werden von 2,75 auf 2%. Dies schlägt die zuständige Kommission dem Bundesrat vor. Damit werde die Entwicklung auf den Finanzmärkten abgebildet, so die Begründung. Weiter hat sich auch der Pensionskassenverband zur Finanzkrise geäußert. Dieser sieht keinen Grund zur Panik, obwohl ein Teil der Pensionskassengelder in Aktien angelegt ist. Die Finanzierung der Pensionskassen sei langfristig ausgerichtet. Zudem habe man genügend Reserven aufgebaut. Der Bund soll seinen Angestellten künftig leichter kündigen können. Der Bundesrat hat das revidierte Personalgesetz in die Vernehmlassung geschickt. Dieses soll näher an die Bestimmungen gerückt werden, wie sie in der Privatwirtschaft gelten. Die Bundesverwaltung werde zunehmend zu einem modernen Dienstleistungsbetrieb und unterscheide sich immer weniger von privatwirtschaftlichen Unternehmen, begründet Bundesrat Merz die Änderungen. Die Revision soll zudem die Grundlage für einen Elternurlaub schaffen. Damit würden ein Vaterschaftsurlaub oder ein Adoptionsurlaub möglich. Bereits auf die Vorschläge reagiert haben die Verbände des Bundespersonals. Sie finden die Revision unnötig und demotivierend. Der ehemalige Kommandant der Schweizer Luftwaffe, Korpskommandant Walter Knutti, erhält eine Abgangsentschädigung von rund 260.000 Franken. Knutti musste nach dem Bootsunglück auf der Kander, das 5 Todesopfer gefordert hatte, zurücktreten. Dies auf Veranlassung des damaligen Armeechefs Roland Neef. Die Entschädigung entspreche einem Jahreslohn und werde Knutti aufgrund seiner langen Tätigkeit, seinem Alter und seiner beruflichen Perspektive zugesprochen, wie es heißt. Der 60-Jährige wird nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses vorzeitig in Pension gehen. Der Widerstand gegen die hohen Strompreise in der Schweiz wird größer. Nach den Konsumentenorganisationen und der SP droht nun auch der Schweizerische Gewerkschaftsbund, der SGB, damit, gegen die völlige Öffnung des Strommarktes das Referendum zu ergreifen. Würden die Preise nicht sinken, sei ein Referendum sicher, sagte Rolf Zimmermann vom SGB gegenüber einer Gewerkschaftszeitung. Die jetzige Preistreiberei zeige klar, dass Gewerbe und Haushalte vor jeder weiteren Liberalisierung geschützt werden müssten. Nordkorea hat nach eigenen Angaben begonnen, eine stillgelegte Atomanlage wieder aufzubauen. Als Grund gibt die Regierung an, die USA hielten sich nicht an vereinbarte Abmachungen. Die USA haben Nordkorea noch nicht von der Liste der Staaten gestrichen, die den Terror unterstützen. Nun, so berichten nordkoreanische Medien, habe Nordkorea auch kein Interesse mehr daran, von dieser Liste gestrichen zu werden. Ruanda ist das allererste Land der Welt, in dem Frauen mehr im Parlament sind als Männer. Bei den Parlamentswahlen vom Montag haben Frauen laut provisorischen Ergebnissen mindestens 44 der 80 Abgeordnetensitze gewonnen. Mit dem Frauenanteil von 55% steht Ruanda weltweit an der Spitze. In Schweden und Kuba halten Frauen 47 bzw. 43% der Sitze. In der Schweiz sind es knapp 30%. Noch eine Meldung zum Sport. Tennis. Die Schweiz ist mit Mühe, aber erfolgreich in die Davis Cup-Begegnung gegen Belgien gestartet. Stanislas Wawrinka gewann in Lausanne das erste Einzel gegen Steve Dachsy, musste aber 2 Sätze abgeben. Damit führt die Schweiz mit 1:0. Im zweiten Einzel trifft Roger Federer auf Christoph Flieren. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.025 Punkten plus 6,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.435 Punkten plus 3,8%. Der Euro wird zu 1.5982 gehandelt, der Dollar zu 1.1084. Das Wetter. Im Flachland und in den Voralpen liegt morgen Samstag zuerst noch etwas Nebel oder Hochnebel. Dieser löst sich im Lauf des Tages weitgehend auf, sodass überall oft die Sonne scheint. In den Alpen und im Süden ist es gar den ganzen Tag über meist sonnig. Die Temperaturen erreichen im Norden mit kräftiger Brise rund 15, im Süden 19 Grad. Am Sonntag bleibt der Hochnebel im Norden zum Teil zäh und auch im Süden hat es etwas Wolken. In den Alpen scheint aber meistens noch einmal die Sonne. Die Temperaturen am Sonntag im Norden mit Brise um 13, im Süden bis 18 Grad.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres. Die weiteren Themen. Wieso tut die Bush-Administration etwas, wovon sie bisher stets die Finger gelassen hat? Finanzminister Paulson zum Eingriff des Staates in die Privatwirtschaft.
This is what we need to do. Because for some time we've been saying that the root cause of the problems in our economy and our financial system is housing. And until we get stability in the housing market, we are not going to get stability in our financial markets. This is the way we stabilize the system and get at the root cause.
Wir müssen das tun. Nur wenn wir Stabilität in den Häusermarkt bringen, können wir das ganze Finanzsystem stabilisieren, sagte Paulson. Wir wollen wissen, wie dieser Rettungsplan funktionieren soll, was sich die USA das kosten lassen und ob ähnliche Notübungen in früheren Zeiten geholfen haben. Wir schauen aber auch nach Russland, wo das Krisenvirus auch umgeht. Und wir kommentieren schlussendlich. Weitere Themen im heutigen Echo: runter aufs absolute Minimum beim Arbeitnehmerschutz. Die Reformpläne des Bundesrates sind auch ein Signal für die Privatwirtschaft. Milchspezialitäten aus China – amtlich geprüft und mit Gütesiegel, aber hochgefährlich. In Ruandas Parlament haben jetzt die Frauen die Mehrheit, Erklärungen zu einer afrikanischen Pionierleistung. Und dann Stimmen aus Bayern im Wahlkampf.
Also ich bin ein unanständiger Bayer, aber ich glaube halt nicht, dass die CSU die Alpen erfunden hat. Und generell glaube ich, braucht Bayern schlicht und ergreifend einen Wechsel.
Dieser unanständige Bayer hat den Wechsel schon geschafft. Thomas Herker ist Sozialdemokrat und regiert Pfaffenhofen mit einer 60% Mehrheit. Nun soll also doch der US-amerikanische Staat in die Bresche springen und dafür sorgen, dass die durchgeschüttelte Finanzindustrie in den USA nicht komplett zusammenstürzt. Finanzminister Paulson hat, wie eben gehört, vor kurzem erläutert, wie sich die republikanische Bush-Administration üblicherweise gegen viel Staatsinterventionismus diese Rettungsaktion vorstellt. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Peter Vögeli in New York. Peter Vögeli, bis in alle Details kennt man den Rettungsplan noch nicht. Welche wichtigsten Punkte sind schon bekannt?
Man kennt eigentlich nur die Umrisse im Moment. Der wichtigste Punkt ist, es werden weitere Hunderte von Milliarden Dollars zur Verfügung gestellt von Seiten des Staates zum Aufkauf fauler Kredite, die dann zum Beispiel in einer Agentur geparkt werden, wie das seinerzeit in den 80er Jahren mit der sogenannten Saving and Loans Krise gemacht wurde. Das hat ja dann die Börsen zu einem Kursfeuerwerk veranlasst. Zweitens, das wurde schon besser gestern bekannt, sollen Leerverkäufe von etwa 800 Aktientiteln für 2 Wochen gestoppt werden und sollen etwa 50 Milliarden Dollar zur Stützung von Geldmarktfonds bereitgestellt werden. Dieses Paket soll konkretisiert werden in den nächsten Tagen. Der Kongress soll es in der nächsten Woche verabschieden. Bemerkenswert fand ich auch noch, Präsident Bush ist heute vor die Medien getreten. Er hat gesagt, ein Eingriff des Staates sei essentiell, sei quasi unabdingbar und es brauche neue Regeln für die Börsen. Die alten seien antiquiert. Das sind schon bemerkenswerte Worte von diesem republikanischen Präsidenten.
In der Tat, Sie haben erwähnt, hunderte Milliarden würden in die Finger genommen. Kann man schon genauer quantifizieren, was sich der amerikanische Staat die ganze Sache kosten lässt?
Wie gesagt, hunderte von Milliarden will er in die Finger nehmen. Hunderte von Milliarden hat er schon in die Hand genommen. Das heißt, wir werden uns irgendwie vielleicht zu der Billionengrenze langsam annähern. Was ist dann den Steuerzahler am Ende kostet, weiß man nicht. Es gab ja eine ähnliche Rettungsaktion, eine erste Ende der 70er Jahre, da wurde Chrysler gerettet. 1,2 Milliarden wurden damals von staatlicher Seite zur Verfügung gestellt, aber dieses Geld kam letzten Endes zurück. Generell kann man sagen, man versucht Wall Street zu retten, um Schlimmeres von Main Street, also vom allgemeinen Amerika, abzuwenden.
Sie sind in New York im Moment, Peter Vögeli. Sie haben sich an der Wall Street umgehört, mit Händlern gesprochen, auch gestern und heute. Wie reagiert man dort?
Also generell ist die Reaktion im Moment verhalten. Ich habe gestern Abend keine Freudensprünge gesehen und die Wall Street-Leute sind eher schmallippig, wollen keine verbalen Risiken eingehen. Gesprächig war ein Börsenhändler, der seit 40 Jahren an der Börse ist und ich fand es ganz interessant, was er erzählt hat. Er hat generell gesagt, wie bei allen Krisen, die wir erlebt haben, regieren und haben in dieser Woche die puren Emotionen regiert. Er sagt aber, das ist eine Krise wie andere Krisen auch, eine schlimme Krise, aber es ist nicht das Ende der Welt. Es gäbe sehr viel Geld, das an der Seitenlinie warte, dass es zum Einsatz komme. Und er hat explizit die Regierung Bush kritisiert, dass sie vor 13 Monaten eine Regel für Leerverkäufe aufgehoben hat, die nach dem Börsencrash 1929 eingeführt wurde. Und solche Änderungen seien sehr schlecht für den Markt und hätten für diese enormen Schwankungen beigetragen. Ähnlich hat sich ein AIG-Mitarbeiter geäußert, also von einem Mitarbeiter dieses großen Versicherungskonzerns. Er hat auch gesagt, wir waren eigentlich ein gesundes Unternehmen und wurden durch wilde Spekulationen zerstört. Und drittens wurde bekannt in den Medien, dass auch der Chef von Morgan Stanley sich in einem E-Mail an seine Mitarbeiter gewandt hat und gesagt, wir stehen eigentlich viel besser da, es sind einfach die Emotionen und es sind diese wilden Spekulationen, die uns kaputt machen. Das heißt, Leute, die nicht mit in diesem Segment arbeiten, rufen nach mehr und neuer Regulation an der Wall Street.
Besten Dank, Peter Vögeli in New York, für diese Einschätzung. Die USA sind also daran, ein Rettungsnetz aufzuspannen für die einstürzende Finanzarchitektur. Etwas Ähnliches gab es in den USA schon einmal, Ende der 80er Jahre, nach dem Zusammenbruch vieler Spar- und Darlehenskassen. Wie funktionierte das damals? Das fragte ich Tobias Straumann. Er ist Wirtschaftshistoriker an der Universität Zürich.
Es war so, dass der amerikanische Staat damals Hypothekarschulden in der Höhe von 400 Milliarden Dollar übernommen hat und diese dahinterliegenden Immobilien dann verkauft hat über längere Zeit. Und es war ein Verlustgeschäft, aber man konnte doch die meisten Immobilien verkaufen, sodass der Verlust vielleicht am Schluss etwa ein Viertel betrug. Und man konnte eben vor allem damit das ganze Finanzsystem beruhigen. Und eben der Verlust, der am Schluss resultierte, war eigentlich viel kleiner als die Summe, die man am Anfang aufwenden musste.
Und möglicherweise hat auch noch ein volkswirtschaftlicher Nutzen herausgeschaut.
Der ist unbestritten, weil das Finanzsystem ist ja wie eine Art Blutkreislauf. Und wenn der Blutkreislauf in Stocken gerät, dann nützt es nichts, wenn ich eine gesunde Niere habe, sondern dann ist der ganze Körper lahmgelegt. Und das ist ja genau, was wir auch jetzt wieder sehen. Es sind die volkswirtschaftlichen Überlegungen, die Bernanke und Paulson dazu bewogen haben, jetzt so weitgehend in das Finanzsystem einzugreifen.
Kennen Sie in der Wirtschaftsgeschichte weitere vergleichbare Rettungsaktionen?
Das bekannteste Beispiel, das auch immer wieder zitiert, das ist Schweden in den frühen 90er Jahren. Schweden hat eine ganz schlimme Krise erlebt. Es war das Zusammenspiel einer Währungs- und einer Bankenkrise. Und da hat also der schwedische Staat das ganze Bankensystem sozusagen temporär verstaatlicht und hat dann eben auch Stabilität hineingebracht. Und am Schluss hat er sogar einen Gewinn erzielt. Der schwedische Steuerzahler musste nur kurzfristig Geld einschießen, aber unter dem Strich hat er keinen Verlust gemacht.
Gehen wir in der Wirtschaftsgeschichte noch etwas weiter zurück zur Krise von 1930, die ja vom Ausmaß her mit der jetzigen verglichen wird. Damals wurde nach dieser Krise der Bankensektor stark reguliert. Mit welchem Erfolg?
Es wurde ja nicht nur der Bankensektor reguliert, sondern wir beobachten eigentlich dort, dass im Zuge der 30er Jahre und dann eben auch des Zweiten Weltkriegs eigentlich der ganze internationale Kapitalverkehr sehr stark kontrolliert wurde. Und zusammen mit der Bankenaufsicht hat das dazu geführt, dass wir etwa 2-3 Jahrzehnte eigentlich keine größeren Banken- oder Finanzkrisen beobachten können. Aber das waren sehr weitgehende Eingriffe, zum Beispiel im Devisenverkehr. Also man konnte nicht einfach, sagen wir, als belgischer Staatsbürger in die Ferien gehen, ohne dass man sich mit der Zentralbank einigen musste, wie viel Devisen man eintauschen konnte und so weiter. Also der internationale Finanzverkehr war sehr stark behindert.
Aber diese Phase der Stabilität dauerte nicht ewig. Weshalb ist man wieder abgekommen von der starken Regulierung?
Da gibt es eigentlich zwei Gründe. Also erstens wurde es immer leichter, diese Regulierungen zu umgehen, weil der internationale Handel wurde ja liberalisiert. Und je mehr Handel da ist, desto einfacher ist es auch, über den Handel Finanztransaktionen abzuwickeln. Und damit wurden diese Kontrollen immer schwieriger umzusetzen. Das war der eine Grund. Und der andere Grund war, dass in den 70er Jahren das große Wachstum der Nachkriegszeit stockte und man das Gefühl hatte, dass die Regulierungen eigentlich kontraproduktiv waren, dass man jetzt mehr Markt brauchte, um wieder Innovation zu haben, dass man die Verteilung der Kredite wieder freier dem Markt übergeben sollte. Und das hat dann dazu geführt, dass man dem Finanzmarkt wieder viel mehr Freiheit gegeben hat.
Aber zum Preis wiederkehrender Krisen?
Ganz eindeutig. Also das ist völliger Konsens unter Wirtschaftshistorikern, dass man hier eindeutig wieder ein Ansteigen der Krisen hat. Es ist viel instabiler geworden. Eben vielleicht ist man innovativer geworden. Das kann man auf der anderen Seite ins Feld führen. Aber dass die Instabilität massiv zugenommen hat, ist völlig klar. Also wir haben die gleiche Instabilität wieder wie vor 100 Jahren, als es auch eigentlich keine Regulierung gab und der Finanzmarkt völlig global war.
Jetzt stecken wir wieder in so einer ganz tiefen Krise drin. Was schließen Sie aus dem Gang der Geschichte? Sehen Sie jetzt wieder eine Phase der stärkeren Regulierung kommen und wo müsste diese ansetzen?
Ich glaube nicht, dass eine starke Regulierung kommt wie in den 30er Jahren. Dazu ist diese Krise zu wenig schlimm und dazu fehlt auch der Konsens, dass man das Gefühl hat, man müsse jetzt ganz stark eingreifen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ein Paradigmenwechsel vor der Türe steht, weil jetzt wahrscheinlich die Krise schon vorbei ist und das Gedächtnis ist sehr kurz. In einem Jahr wird man sagen, das war alles gar nicht so schlimm und wir haben das mit den bestehenden Instrumenten gut kontrollieren können.
Der Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann von der Universität Zürich. Nicht nur die Regierung der USA eilt der Finanzbranche zu Hilfe, auch die russische intervenierte mit 120 Milliarden Dollar, um die Märkte zu stützen. Das mag erstaunen, hörte man doch aus Russland in letzter Zeit immer nur Meldungen über einen Boom der Wirtschaft. Ich sprach darüber mit Gerald Hosp, er ist Wirtschaftskorrespondent der Neuen Zürcher Zeitung in Moskau. Erste Frage, weshalb geht plötzlich auch in Russland, dem Land mit den Petromilliarden, die Angst um?
Russland hat sehr, sehr viel Geld eingenommen durch den Verkauf von Erdöl. Die Währungsreserven belaufen sich auf mehr als 530 Milliarden Dollar. Aber das Problem ist, dass dieses Geld der russische Staat hat, aber nicht die russischen Banken. Und diese Banken kommen derzeit schwer an frisches Kapital und wollen auch untereinander keines verleihen.
Sie sagen, die russischen Banken kämen nicht an frisches Kapital heran. Weshalb nicht?
Aufgrund des großen Kursverfalles an den russischen Börsen hat es bei vielen Finanzinstituten das Problem gegeben, dass einige Kredite, die mit Aktien besichert worden sind, dass die vielleicht geplatzt sind. Und das Problem ist, dass natürlich niemand genau weiß, wie groß diese geplatzten Kredite bei der jeweils anderen Bank sind. Und deshalb will keine Bank der anderen Bank mehr etwas verleihen.
Heißt das also, Russlands Märkte torkeln, weil sie sich mit dem Virus aus den USA angesteckt haben? Oder sind die Probleme nicht doch eher hausgemacht?
Also die Heftigkeit, mit der Russland von der Finanzkrise getroffen worden ist, sind vorwiegend hausgemacht. Die russische Börse hat sich schon zuvor sehr schwach entwickelt. Es gibt 2 bis 3 große Gründe. Es gab zunächst diesen Streit zwischen russischen Aktionären und der britischen Erdölfirma BP um den drittgrößten Erdölproduzenten in Russland. Der nächste Punkt ist natürlich der Krieg zwischen Georgien und Russland. Und auf diese Mischung, die man noch als eine explosive Mischung in Russland verstehen kann, trafen dann die Hiobsbotschaften aus der Wall Street.
Russland hat vor ziemlich genau 10 Jahren schon einmal einen dramatischen Crash erlebt. Hat die aktuelle Situation auch wieder dieses Potenzial?
Russland steht natürlich völlig anders da als vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren stand Russland vor einem Staatsbankrott. Und derzeit sind die Währungsreserven über 500 Milliarden Dollar. Die Schulden sind zurückgezahlt. Der Rubel wird stabil gehalten. Die Grundbedingungen sehen sehr, sehr anders aus wie damals. Und es ist nicht zu befürchten, dass es einen Crash wie damals gibt. Es gibt derzeit sicherlich andere Probleme, die aufgrund dieser Finanzkrise Russland treffen werden. Das sind zum Beispiel das Inflationsproblem, wenn Russland so viel Geld, Budgetmittel und diese Währungsreserven in die Wirtschaft steckt, wird sehr wahrscheinlich auch die Inflation angeheizt, die vorher schon sehr, sehr hoch war. Derzeit wird von bis zu 15% für das Jahr 2008 gerechnet. Und die Finanzkrise könnte auch dazu führen, dass gewisse Reformen verzögert worden sind.
Gestern und vorgestern waren die Aktienbörsen in Russland geschlossen. Heute wurde teilweise wieder gehandelt. Die Börsen gingen auf und wieder zu und wieder auf. Aber wenn gehandelt wurde, dann zu viel, viel höheren Kursen. Ist das eine Erholung, die von Dauer ist?
So wie es aussieht, hat die russische Regierung an Vertrauen gewonnen, dass sie die richtigen Maßnahmen gesetzt hat. Die Investoren strömen wieder in den russischen Markt. Ich nehme an, dass die gröbste Krise in Russland überwunden ist.
Das war Gerald Hosp, er ist Wirtschaftskorrespondent der NZZ in Moskau. Die US-Regierung entwirft also einen gigantischen Rettungsplan, mit dem die Weltwirtschaft vor gravierenden Folgen der Finanzkrise bewahrt werden soll. Die Regierung verstößt gegen ihre eigenen Regeln und tut damit wohl exakt das Richtige. Der Kommentar von Rainer Bohrer, dem Leiter der DRS-Wirtschaftsredaktion.
Was heute passierte, ist eine Bankrotterklärung des freien Marktes. Das Finanzsystem, Marke USA, hat einen Totalschaden erlitten. Die Wall Street wurde zur Sackgasse, in die das gesamte internationale Finanzsystem mit vollem Tempo hineingefahren ist. Was vor gut einem Jahr mit den Milliardenabschreibern von UBS, Citigroup und fast allen anderen großen Banken begonnen hat, was im März weiterging mit der Rettung von Bear Stearns und letzte Woche mit der Verstaatlichung der beiden Hypothekenversicherer Fannie Mae und Freddie Mac, kulminierte diese Woche im Bankrott von Lehman Brothers, in der Rettung des Versicherers AIG und heute jetzt eben im Befreiungsschlag der US-Regierung. Weil die Wall Street am Ende ist, ist jetzt die Main Street gefragt. Die Politik muss einsteigen, um Schlimmeres zu verhindern. Ob der US-amerikanische Staat jetzt 800 oder 1000 oder vielleicht gar 3000 Milliarden Dollar investieren muss, um die Finanzwirtschaft zu retten, ist letztlich nicht sehr relevant. Es handelt sich um einen ordnungspolitischen Sündenfall in einer noch nie dagewesenen Dimension. Doch dieser Sündenfall war unumgänglich. Dass die US-Notenbank und die US-Regierung den Ernst der Lage erkannt und gehandelt haben, war richtig. Denn wenn das gesamte Finanzsystem zusammengebrochen wäre und viele Anzeichen deuteten in den letzten Tagen darauf hin, dann wäre noch viel Schlimmeres passiert. Der Zusammenbruch der Banken in den USA hätte den noch einigermaßen gesunden großen Rest der Wirtschaft, zuerst in den USA und dann auch in Europa und Asien, mit in den Abgrund gezogen. Das heißt also, dieser gigantische Rettungsplan der US-Behörden ist die letzte Chance, um die Weltwirtschaft vor Schlimmerem zu bewahren. Gelingt er, dann haben die Vereinigten Staaten zwar ein Problem. Ihre Staatsverschuldung steigt weiter an, von 9,6 auf weit über 10 Billionen Dollar. Eine unvorstellbar hohe Zahl, die jedoch ins Verhältnis gesetzt werden muss zur Wirtschaftskraft der USA. Noch immer sind die USA damit weniger stark verschuldet als viele europäische Staaten. Auch aus diesem Grund ist das beherzte Eingreifen der USA nicht nur der einzig mögliche, sondern auch der richtige Schritt. Vorausgesetzt, es bleibt nicht dabei und die Politik legt die Banken mit den richtigen Regulierungen an die Leine. Denn wer zahlt, der befiehlt.
Rainer Burer hat kommentiert. Auch die Wirtschaftswochensendung Trend von morgen Samstag beschäftigt sich mit dem weltweiten Finanzbeben. Trend morgen um 7:45 auf DRS1. Viele Fragen sind beantwortet jetzt zu der Finanzkrise, aber sicher nicht alle. Sie finden weitere Antworten im umfangreichen Dossier unserer Online-Redaktion unter drs.ch. Bis um 6:45 reden wir hier im Echo der Zeit über den Milchskandal in China, die Pioniertat Ruandas, wo jetzt die Frauen eine Mehrheit haben im Parlament. Und wir besuchen den Platzhirsch von Pfaffenhofen, Bayern, im Wahlkampf. Zunächst jetzt aber zu den Bundesangestellten hier in der Schweiz. Die haben es gut. Zwar gibt es keinen absoluten Kündigungsschutz mehr und der sogenannte Beamtenstatus wurde vor 6 Jahren definitiv abgeschafft. Aber die Arbeitsbedingungen beim Bund sind immer noch besser als vielerorts in der Privatwirtschaft. Noch, denn nun will der Bundesrat diese Sonderregelungen für das Bundespersonal abschaffen. Er orientiert sich dabei nicht etwa an den bestehenden Gesamtarbeitsverträgen in der Privatwirtschaft, sondern will den Arbeitnehmerschutz gleich auf das im Obligationenrecht beschriebene Minimum reduzieren. Bundeshausredaktor Dieter Kohler.
Bundesrat Hans-Rudolf Merz ist als Finanzminister auch verantwortlich für die 36.000 Bundesangestellten. Deren Kündigungsschutz soll nun gelockert werden.
Ja, wir wollen einfach Flexibilitäten schaffen für die Arbeitnehmenden und für die Arbeitgeber.
Nach der Abschaffung des Beamtenstatus vor 6 Jahren sei nun weiterer Handlungsspielraum gefragt, um sich an die Bedingungen der Privatwirtschaft weiter anzupassen. Oder anders ausgedrückt, der Bund will auch einmal jemanden entlassen können. Und zwar ohne lange Fristen und vor allem auch ohne Klagen und aufwendige Gerichtsverfahren zu riskieren. Gewerkschafter Hans Müller vom Personalverband des Bundes ist aufgebracht.
Es besteht kein Handlungsbedarf. Dieses Gesetz ist am 1. Januar 2002 in Kraft getreten, hat damals das Beamtengesetz abgelöst, das etwas aus Verstaubte aus dem Jahre 1927 stammende. Jetzt haben wir ein modernes Personalrecht. Ich habe kein Verständnis, dass man jetzt schon wieder an diesem Gesetz herumbastelt.
Was sind nun die konkreten Vorschläge des Bundes? Erstens sollen die Kündigungsfristen verkürzt werden. Bundesangestellte mit unter 10 Dienstjahren könnten neu innerhalb von 2 Monaten entlassen werden. Bisher galten dort 3- und 4-monatige Kündigungsfristen. Wer länger als 10 Jahre beim Bund arbeitet, kann in Zukunft innerhalb von 3 Monaten entlassen werden. Bisher waren es für diese Leute 6 Monate. Wichtig ist auch die Veränderung, dass der Bund zwar jede Kündigung weiterhin sogenannt sachlich hinreichend begründen muss, dass er hier aber mehr Freiheiten erhält. Die 6 bisher im Gesetz explizit festgehaltenen Kündigungsgründe werden gestrichen, sodass mehr möglich wird beim Entlassen von Mitarbeitern. All diese Änderungen orientieren sich am Obligationenrecht, was die Gewerkschaften besonders ärgert. Denn im Obligationenrecht wird immer nur das Minimum geregelt. Viele sozialpartnerschaftlich ausgehandelte Gesamtarbeitsverträge gehen aber über dieses Minimum hinaus. So ist beispielsweise der dreimonatige Kündigungsschutz, mit Ausnahme von Probefristen, in vielen Branchen heute selbstverständlich die Regel. Im Departement Merz verteidigt man die neuen Vorschläge mit dem Hinweis, dass auch die Arbeitnehmer profitieren. Insbesondere Kader würden durch die langen Kündigungsfristen von heute bei möglichen Jobbruchschaden behindert. Für Gewerkschafter Hans Müller ist dies kein Trost.
Der Arbeitgeberbund muss sich nicht überlegen, wie er die Leute am schnellsten loswerden will. Der Arbeitgeberbund muss sich langsam überlegen, ob er überhaupt noch Leute findet.
Bundesrat Hans-Rudolf Merz setzt mit seinem Vorschlag, das neue Bundespersonalgesetz am Obligationenrecht zu orientieren, ein Zeichen. Und zwar Richtung mehr Mobilität und weniger Arbeitnehmerschutz. Dies entspricht ganz dem wirtschaftsliberalen Credo von Finanzminister Merz. Das Zeichen ist umso bedeutender, als der Bund als staatlicher Arbeitgeber allgemein Vorbildfunktion hat. In der nun beginnenden dreimonatigen Vernehmlassung wird sich zeigen, ob Bundesrat Hans-Rudolf Merz für seine Ideen eine Mehrheit findet.
Dieter Kohler. Was als Babymilchskandal begonnen hatte, weitet sich in China zum Skandal einer ganzen Branche aus. Die Regierung in Peking hat zwar nicht so schnell auf den Pulvermilchskandal reagiert, wie sie es jetzt darzustellen versucht. Nach den ersten Tagen aber begann sie das Problem ernst zu nehmen. Tausende von Kontrolleuren leuchteten auch die hinterste Ecke jener Provinzen aus, die Milch produzieren. Und was diese Großkontrolle ans Tageslicht brachte, ist niederschmetternd, sagt unser Fernost-Korrespondent Urs Morf in Peking.
Niederschmetternd ist einmal die Erkenntnis, dass das Panschen von Milch mit Wasser und Chemie nicht die Spezialität eines Pulvermilchherstellers ist, sondern offenbar gängige Praxis in der ganzen Molkereibranche, von der Herstellung von Frischmilch übers Joghurt bis zum Speiseeis. Dann hat die Kontrollaktion aber auch einmal mehr altbekannte Schwachstellen von Chinas Herrschafts- und Wirtschaftssystem sichtbar gemacht. Die erste ist die Qualitätskontrolle. Nach zahllosen Skandalen in den 1990er Jahren wurde Chinas Nahrungsmittelindustrie so reguliert, dass die Gesetze auf dem Papier denjenigen in der Schweiz ähneln. Nur für die Herstellerfirmen war die regelmäßige Kontrolle mit Aufwand und damit höheren Kosten verbunden. Zudem waren viele zuständige Behörden mit der Aufgabe überfordert, sie verfügten nicht über die Labors und das Personal dafür. Schnell wurden darum hunderte von Firmen mittels eines besonderen Qualitätssiegels von der regelmäßigen Kontrolle befreit. Das nationale Gütesiegel bekamen nur große und bekannte Firmen. Man ging davon aus, dass diese mit effizientem Management aus eigenem Antrieb gute Qualität gewährleisten würden. Das war offenbar naiv. Immerhin sind unter den nun überführten Firmen auch drei mit einem solchen Gütesiegel. Eine zweite Schwachstelle ist, dass die Geschäftsleitungen solcher Firmen stets eng mit den lokalen Behörden und auch der örtlichen Parteiführung verbandelt sind. Das war auch im Fall der zuerst aufgeflogenen Pulvermilchfirma so. Sie wusste schon von März an, dass Kinder an ihrem Produkt schwer erkrankt waren. Aber im Verband mit der örtlichen Regierung und der Parteiführung, die den Verlust von Arbeitsplätzen und von Pfründen befürchteten, hielt man die Affäre monatelang unter dem Deckel. Als dann ausgerechnet Anfang August der Druck massiv anstieg, weil eine ausländische Partnerfirma Ruch von der Sache bekommen hatte, wurde eine dritte klassische Schwachstelle entscheidend, die Angst davor, das nationale Ansehen zu schädigen. Der Beginn der Olympischen Spiele in Peking stand unmittelbar bevor. Da war, Lebensgefahr für Kleinkinder hin oder her, der Troika aus Geschäftsleitung, Behörde und lokaler Partei klar, dass man unmöglich mit einem Produkterückruf an die Öffentlichkeit treten konnte. Die vierte Schwachstelle ist natürlich, dass es in China immer noch keine Medienfreiheit gibt. In einem Land mit einer freien Presse wäre der Pulvermilchskandal sicher schon vor Monaten aufgeflogen. Vermutlich hätte vor allem die Panscherei in der gesamten Branche noch viel früher zu einem öffentlichen Aufschrei geführt. Und ausgerechnet in diesem Bereich scheinen Chinas Machthaber immer noch nichts dazugelernt zu haben. Zwar berichten nun auch die hiesigen Medien über den Milchskandal, darum kommen sie nicht mehr herum. Aber nur die größeren, von Peking aus kontrollierten Zeitungen. Die kleineren Lokalblätter, die viel näher am Geschehen dran wären, haben offensichtlich Anweisung bekommen, von dem Thema die Finger zu lassen. Und die großen Medien, auch das Fernsehen, versuchen der Berichterstattung stets einen positiven Dreh zu geben. So berichteten sie gestern, der Großteil der chinesischen Milchprodukte könne unbesorgt konsumiert werden. So kann man es natürlich auch darstellen, wenn eine Kontrolle ergibt, dass 10% dieser Produkte mit giftiger Chemie verseucht sind.
Urs Morf in Peking. Das kleine ostafrikanische Ruanda ist das erste Land der Welt, in dem die Frauen die Mehrheit im Parlament besitzen. Das ergeben die vorläufigen Ergebnisse der Parlamentswahlen. Dieses Resultat ist in erster Linie auf die Besonderheit des ruandischen Wahlsystems zurückzuführen. Es widerspiegelt aber auch den Frauenanteil in der Bevölkerung. Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
Die offiziellen Wahlresultate sind noch nicht bekannt, doch die Wahlkommission hat bereits bestätigt, dass die Frauen im neuen ruandischen Parlament eine Mehrheit von mindestens 44 von insgesamt 80 Sitzen einnehmen werden. Christine Tuisenge freut sich darüber. Die Frauen seien sehr zufrieden und erfreut, dass so viele Frauen ins Parlament gewählt worden seien. Sie versprechen sich eine weitere Stärkung der Rechte der Frauen und der Kinder. Christine Tuisenge, die in einer Organisation arbeitet, die Frauen- und Kinderrechte fördert, sieht den Erfolg der Frauen in ihrer bisherigen Tätigkeit im Parlament und hohen Positionen begründet. Dabei war Ruanda noch vor wenigen Jahren eine sehr patriarchale Gesellschaft, wie Aloysia Chanzaire, die oberste Richterin Ruandas, bei unserem letzten Besuch feststellte. Eine Frau habe früher kein Bankkonto ohne Einwilligung ihres Mannes führen dürfen. Der Völkermord 1994 habe die Situation der Frauen in Ruanda stark verändert.
Les femmes ont été en tout cas beaucoup touchées par le génocide de 94.
Frauen seien vom Völkermord sehr betroffen worden. Viele Frauen seien vergewaltigt worden. Viele Frauen seien heute auch Witwen oder auf sich selber gestellt. Die Frauen hätten viel durchgemacht. 55% beträgt jetzt der Anteil der Frauen an der ruandischen Bevölkerung. Und das müsse sich in der Gesellschaft auswirken, meint die oberste Richterin Chanzaire. So schützen und fördern Ruandas Verfassung und die Gesetze die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Das Wahlgesetz reserviert den Frauen 24 der 80 Parlamentssitze, den Jungen 2 und den Behinderten 1. So erreichen sie die absolute Mehrheit im jetzigen Parlament. Dennoch gibt es gewichtige Unterschiede, was die Situation der Frauen angeht, sagt Christine Tuisenge.
On voit que les femmes des milieux urbains
Frauen in den Städten seien viel besser dran, besser ausgebildet als jene auf dem Land. Da sei noch viel zu tun, wofür sich eben gerade die Frauen wieder einsetzten. Was die Stellung der Frauen betrifft, ist Ruanda nicht nur im afrikanischen Vergleich ein fortschrittliches Land. Als demokratisches Musterland kann es dennoch nicht gelten. Denn noch immer hält Präsident Kagame mit einer Tutsi-Elite die Macht straff in seinen Händen und trifft alle wichtigen Entscheidungen im Land. Viele davon sind ebenfalls fortschrittlich zu nennen, etwa die Maßnahmen gegen die Korruption, zum Schutz der Umwelt oder zur Wirtschaftsentwicklung. Politische Opposition aber hat kaum Freiraum. Offiziell aus Angst, dieser könnte den ethnischen Hass wieder schüren. Kritiker bezeichnen dies als Vorwand. Auch wenn von Hutu und Tutsi offiziell nicht mehr gesprochen werden darf, prägen die ethnischen Spannungen Ruanda heute noch immer, 14 Jahre nach dem Völkermord.
Rudi Küng, unser Afrika-Korrespondent, war das. Jetzt ist es 18 Uhr und gleich 39 Minuten Zeit fürs Dossier. Man ist bescheiden geworden in Bayern. 50 plus ist das Wahlziel der CSU in 10 Tagen. Bei den letzten Wahlen kam die Bayern-Partei noch auf 61%. Das war noch mit Edmund Stoiber. Unter dem neuen Führungsduo Huber Beckstein löst offenbar schon alles, was über 50% liegt, Glücksgefühle aus. Aber nicht einmal dieses Resultat ist sicher. Die CSU unter 50 muss kein Traum bleiben. Die Kommunalwahlen im März jedenfalls haben den anderen Parteien Mut gemacht. Ursula Hürzeler mit Eindrücken aus der bayerischen Provinz.
Am Anfang, sagt Thomas Herker, am Anfang habe er es fast nicht glauben können – Es ist Sonntag und der 29-Jährige ist auf dem Sprung ins Rathaus. Dort ist jetzt sein Büro, denn vor 5 Monaten ist er in Pfaffenhofen zum Bürgermeister gewählt worden. Mit 60% der Stimmen. Eine Sensation. Denn Thomas Herker ist nicht nur jung, er ist auch Sozialdemokrat. Trotzdem hat er es geschafft, der CSU in der Kleinstadt die Stirn zu bieten. Nach 18 Jahren wurde der Vertreter der Christlichsozialen im Rathaus abgewählt. Jetzt ist Herker der Platzhirsch in Pfaffenhofen.
Wir haben einen sehr ambitionierten Wahlkampf geführt. Es war eine professionelle Kampagne. Wir haben die richtigen Themen gehabt. Wir haben keine Nonsensveranstaltungen gemacht, die nur spektakulär sind, sondern wir haben alles mit Themen verbunden. Wir haben keine Versprechungen gemacht. Und wir waren schlicht und ergreifend bei den Menschen. Die CSU hat den Slogan näher am Menschen, aber wir waren wirklich am Menschen.
Thomas, der Obama-Herker, hätten die Leute ihn damals scherzhaft genannt, lacht der Bürgermeister. Es gäbe Schlimmeres. Überhaupt hält er wenig von Etiketten und Klischees. Was für ihn zählt, ist die Leistung. Dafür arbeitet er auch mal sonntags und am Ergebnis will er sich dann in 5 Jahren messen lassen. Den verbreiteten Spruch, dass ein anständiger Bayer eigentlich nur die CSU wählen könne, den hält der studierte Betriebswirt heutzutage schlicht für überholt.
Also ich bin ein unanständiger Bayer, aber ich glaube halt nicht, dass die CSU die Alpen erfunden hat. Und generell glaube ich, braucht Bayern schlicht und ergreifend einen Wechsel. 50 Jahre starre Systeme, Netzwerke, Seilschaften, eine Parteidurchsetzung der staatlichen Institutionen. Das ist für ein Land auf Dauer nicht gut. Das Problem gibt es in Nordrhein-Westfalen, wo die SPD lange dominant war. Dasselbe Problem haben wir aber auch hier in Bayern.
Dass Bayern im Umbruch ist, dafür ist Pfaffenhofen an der Ilm ein gutes Beispiel. 12.000 Menschen leben hier, es gibt behäbige Wirtshäuser, eine große Kirche gegenüber dem Rathaus und in der Umgebung riesige Hopfenfelder. Eine klassische CSU-Hochburg eigentlich. Doch Pfaffenhofen ist auch Wachstumsregion. Ein Großteil der Einwohner pendelt nach München oder nach Ingolstadt, viele Leute sind zugezogen. Dass sich die Milieus vermischen, spürt vor allem die CSU. Als ein Fernsehreporter kürzlich auf dem Marktplatz nach den politischen Verhältnissen fragte, bekam er jedenfalls höchst widersprüchliche Auskünfte.
Pfaffenhofen wird von welcher Partei regiert?
Ja, SPD. Nein, CSU.
Nein, was? Wirklich?
Morgen, was für eine Partei haben wir? CSU oder SPD haben wir, SPD.
Ja, CDU natürlich, werden sonst...
Ich sage einfach CSU.
Sind Sie sicher?
Nicht ganz.
Für Thomas Herker, den Bürgermeister, ist diese Verwirrung ein Zeichen des Wandels. Endlich, sagt der Sozialdemokrat, fiele der CSU trotz ihrer Verdienste die Macht nicht mehr automatisch zu, müsse auch sie wieder gegen die Konkurrenz um ihre Mandate kämpfen. Tatsächlich hat das bei der Kommunalwahl im März so funktioniert und die SPD legte leicht zu. Jetzt aber bei den Landtagswahlen sieht es für die Sozialdemokraten wieder düster aus. Laut den Umfragen dümpeln sie in Bayern um die 20%. Ärgerlich, meint Thomas Herker, doch er glaubt fest daran, dass es der SPD zusammen mit den übrigen Oppositionsparteien gelingt, die CSU am 28. September vom Sockel zu stoßen. Dass dies höchstens ein Traum sei, das lässt er nicht gelten.
Ja, das haben wir in Pfaffenhofen auch gesagt. Wir haben genau das Modell, das auf Landesebene ziehen könnte. Wir haben Grün, wir haben Freie Wähler, wir haben SPD. Bei uns klappt es, wir haben uns auf die Themen verständigt, wir haben das Ganze verbindlich geregelt. Und es ist der feste Wille, da gemeinsam was zu erreichen. Und auch dann kann man das bewerkstelligen. Schauen Sie in die südeuropäischen Länder, dort sind so breite Koalitionen an der Tagesordnung.
Alles ist möglich. Nach diesem Motto politisiert Sepp Daxenberger schon lange. Der grüne Spitzenkandidat ist einer der beliebtesten bayerischen Politiker. Und auch er hält es für höchste Zeit, im Freistaat die Machtfrage zu stellen.
Ja, wir denken, dass nach 46 Jahren CSU-Alleinregierung in Bayern die Zeit reif ist für einen Wechsel. Und zum Zweiten, weil wir Grünen einfach in den letzten Jahren bewiesen haben, dass wir mit unseren Themen, mit unseren Zielen und Vorstellungen einfach richtig liegen und immer mehr Menschen in uns auch Hoffnungsträger sehen.
So viel Selbstbewusstsein ist für einen Grünen ungewöhnlich, doch Sepp Daxenberger kann es sich leisten. Der 46-jährige Biobauer war nämlich der erste grüne Bürgermeister Bayerns und dass er seine Gemeinde Waggin am See nach 12 Jahren schuldenfrei hinterlassen hat, das sorgt selbst bei der CSU für Bewunderung.
Nach 50 Metern biegen Sie rechts ab.
Wie seine Konkurrenten fährt Staxenberger derzeit übers Land und wirbt um Stimmen. Bei den Jungbauern im niederbayerischen Falkenberg stößt er dabei auf offene Ohren. Sie sind auf die regierende CSU schlecht zu sprechen. Nach einer Podiumsdiskussion machen sie ihrem Unmut Luft.
Na, ich bin nicht mehr zufrieden damit. Weil die wird Landwirtschaft nichts über haben.
Die ganze Politik, was sie machen, ist eigentlich nicht mehr auf den kleinen Mann zugeschnitten.
Und ich finde, dass es vielleicht richtig war, dass wir die Meere verlieren werden, dass wir mit anderen nicht zusammenarbeiten müssen und dass für uns Landwirte schlechter wird es gewiss nicht.
Zu tiefe Preise, zu viel Bürokratie, die Gentechnik, der Klärschlamm, die Klageliste der Bauern ist lang. Sepp Daxenberger kennt sie gut. Es gäre unter den Landwirten, sagt er. Viele hätten von der Politik die Nase voll. Auch deshalb hofft der grüne Vollblutpolitiker, dass die bald 50-jährige CSU-Vormacht jetzt bei der Wahl gebrochen wird. Illusorisch sei ein buntes Regierungsbündnis jenseits der CSU nicht, sagt Daxenberger. Die Partei sei so schwach wie nie. Nur begeistert tönt er dabei nicht.
Diese Verbindung möglicherweise aus 4 verschiedenen Parteien ist alles anders als erotisch. Aber es ist immer noch besser, als die CSU weiterwursteln zu lassen. Und deswegen muss man sozusagen auch in diesen sauren Apfel beißen.
Wahrscheinlich wird das nicht nötig sein. Doch schon das Spekulieren über solche Varianten zeigt, wie stark die Strahlkraft der CSU in den letzten Monaten nachgelassen hat. Die neue Führung unter Ministerpräsident Beckstein und Parteichef Huber hat jedenfalls große Mühe, die bayerische Wählerschaft davon zu überzeugen, dass die CSU und nur sie allein den Freistaat auf dem bisherigen Erfolgskurs halten kann. Das ist bitter, wenn man bisher mit über 60% der Stimmen regiert hat.
Szenen aus Bayern im Wahlkampf, das war unsere Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Martin Durrer. Für die Nachrichten Christian Lüscher. Am Mikrofon war Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.